Seit 2010 ist Viktor Orban ungarischer Ministerpräsident. Die von ihm mitbegründete rechtspopulistische Fidesz-Partei regiert aktuell mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das Kabinett Orban fiel in den letzten Jahren immer wieder durch Korruption sowie rassistische und LGBTIQ-feindliche Politik auf. Dieses Mal scheint seine Macht zum ersten Mal zu bröckeln. Seinem Gegenkandidat, dem konservativen Peter Markizay, wurden im Vorfeld der Wahl gute Chancen zugerechnet. Hallo, Herr Brunnbauer.
Ja, hallo.
Welche Prognose lässt sich denn aktuell über die Wahlen in Ungarn stellen?
Für Ungarn gibt es schon eine fast vollständige Auszählung. Somit ist klar, dass die Regierungspartei Fidesz und Viktor Orban einen tatsächlich Triumph eingefahren haben, den in dem Ausmaß wahrscheinlich er selbst auch gar nicht vermutet hatte. Also die Fidesz mit ihrem kleineren Koalitionspartner wird knapp 43 oder sogar etwas über 53% der Stimmen gewinnen und das Vereinigte Oppositionsbündnis um die 35%, deutlich weniger als prognostiziert. Und angesichts des ungarischen Wahlrechts, das sehr mehrheitsfördernd ist, wird sich das in eine erneute Zweidrittelmehrheit für Fidesz im Parlament übersetzen. Fidesz wird wahrscheinlich sogar zwei Parlamentssitze mehr, und das wäre dann 135 als beim letzten Mal, gewinnen von insgesamt 199 Abgeordneten sitzen. Und das Oppositionsbündnis wird so bei 56 Abgeordneten zu liegen kommen, deutlich weniger als erwartet und auch weniger eigentlich als die Oppositionsparteien insgesamt bisher im Parlament hatten. Und hinzu kommt noch als neue Partei, eine rechtsextreme Partei, Unsere Heimat, die auch ins Parlament einzieht und so ungefähr 6% der Stimmen gewinnen konnte.
Die Zusammensetzung der Opposition war in diesem Wahlgang durchaus eine besondere. 6 Parteien haben sich zusammengeschlossen und sich auf den Kandidaten Peter Markizay geeinigt. Linke, Grüne und sogar die extreme Rechte, die beteiligten Parteien, decken das gesamte politische Spektrum ab. Wie kam es denn im Vorhinein zu solch einem Zusammenschluss?
Dieser Zusammenschluss war aus der Not des ungarischen Wahlrechts geboren. Das ungarische Wahlrecht sieht vor, dass etwas mehr als 100, ich glaube es sind 106 Abgeordnetensitze im Parlament, also mehr als die Hälfte, wird in einer Wahlkreisen vergeben, wo der stimmenstärkste Kandidat gewinnt. Und Fidesz ist eben extrem gut aufgestellt, auch in der Breite sehr gut, gerade auch in den ländlichen Regionen und in den Kleinstädten verankert. Und die Wahlkreise wurden in den letzten Jahren auch so zusammengezimmert, also was man aus den USA auch kennt als Gerrymandering, wurde in Ungarn eigentlich noch zum Extrem getrieben, dass die Fidesz-Wähler möglichst gut verteilt werden und die Oppositionswähler auf möglichst wenige Wahlkreise konzentriert sind. Die Wahlkreise sind auch ganz unterschiedlich in ihrer Größe. In manchen Wahlkreisen reicht eine viel geringere Zahl der Stimmen, um ins Parlament zu kommen, als dort. Und das betrifft dann insbesondere eben auch wieder oppositionsstärkere Wahlkreise. Und in dieser Situation und auch aufgrund der unglaublichen Dominanz von Fidesz über den Staatsapparat, über die Medien, hat die Opposition beschlossen, dass nur ein geeintes Auftreten überhaupt eine Chance auf Erfolg eröffnet, was dann gleichzeitig auch eigentlich auch einen Grund für dann das Scheitern auch geschaffen hat, denn die Bandbreite ist so groß von Jobbik, einer wirklich ganz üblen rechtsextremen Partei, die sich zwar etwas gemäßigt hat in den letzten Jahren, etwas in Richtung Zentrum gerückt ist, auch weil Fidesz eigentlich rechts von sich kaum einen Platz lässt, bis hin zu urbanen, sozialliberalen Grünen. Und im Ergebnis hat das wohl auch dazu geführt, dass vor allem Wähler der extremen Rechten dann nicht für das Vereinte Oppositionsbündnis, sondern für diese neue rechtsextreme Partei gestimmt haben, sodass dann eben das Wahlergebnis für die Opposition dann wirklich ganz klar unter den Erwartungen und auch unter dem, was Meinungsforscher prognostiziert haben, zu liegen kam.
Und die größte Unterstützung erhält die Opposition vor allem in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Wie lässt sich denn generell in Ungarn das politische Klima aktuell aus der Perspektive der ungarischen Bevölkerung beschreiben?
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal dieses Wahlergebnis hinnehmen. Das ist auch ein Armutszeugnis für die 53% der Menschen, die jetzt Fidesz gewählt haben. Also so viel, glaube ich, auch an Kritik von Wählern, auch wenn es sich auch hier um kein wirklich, das sind keine fairen Wahlen, das sind freie Wahlen, aber keine fairen Wahlen, aber man hat eine Alternative und offensichtlich ist die Mehrheit der ungarischen Wähler und die Wahlbeteiligung war ja auch sehr hoch, damit einverstanden von einer extrem korrupten Partei, die in den letzten 10 Jahren systematisch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abbaut, regiert zu werden. Das muss man auch einmal hinnehmen und dann entsprechende Lektionen auch ziehen. Das betrifft natürlich dann vor allem die Europäische Union und ob man weiterhin mit unserem Steuergeld dieses System mit aufrechterhalten soll. Denn Ungarn profitiert ja enorm von Brüsseler Subventionsmilliarden und das sind unsere Steuergelder, die da eben dann auch nach Ungarn fließen und vor allem offensichtlich dazu dienen, das Umfeld von Orban zu bereichern. Insgesamt sieht man in Ungarn, dass in den Großstädten die Opposition erfolgreicher ist, obwohl jetzt auch nicht so viel. Also in Ungarn, in Budapest wird das Oppositionsbündnis zwar gewinnen, aber erreicht vieles auch mehr als 40%. Also man müsste dann eigentlich sich genauer ansehen, welche Bezirke in Budapest wie stimmen. Und da wird man dann Unterschiede erkennen. Und traditionelle Arbeiterbezirke eher Fidesz, für Fidesz stimmen und die eher bürgerlich-liberalen Innenstadtbezirke für die Opposition. Insgesamt, ich finde das eigentlich mittlerweile einigermaßen deprimierend, weil Fidesz, die haben ja das in der Anmoderation auch schon erwähnt, also nicht nur so einen extremen Nationalismus pflegt, sondern ja auch gegen Minoritäten, insbesondere gegen sexuelle Minderheiten. Auch gestern war ja die Wahl verbunden mit einem sogenannten Referendum. Auch schon, das sind eigentlich staatlich aufgetragene Umfragen und pervertiert die Idee eines Referendums. Und die eine Frage war, ob minderjährige Kinder ohne Einstimmung ihrer Eltern im Schulunterricht über Fragen der sexuellen Orientierung aufgeklärt werden sollen, womit irgendwie impliziert wird, dass im Grunde genommen Unterricht oder Aufklärung über Homosexualität wird in die Nähe der Pädophilie gerückt. Und das ist die Art von Politik, die Fidesz macht, also ganz zu schweigen von den Ausfällen gegenüber Immigranten, das ist ja auch ganz übler Rassismus, der hier propagiert wird, schreckt die Wähler aber nicht ab, ja, vielleicht sogar im Gegenteil, gefällt nicht zu wenigen Wählern. Und das finde ich jetzt für ein Land, das einst zu den Vorkämpfern der Demokratie in Ostmitteleuropa gehörte, dann schon auch ein Armutszeugnis.
Sie haben es gerade eben auch schon angesprochen, in Ungarn gibt es freie Wahlen, aber keine fairen Wahlen, auch bezüglich des Wahlablaufs traten im Vorhinein immer wieder Ungereimtheiten auf. Beispielsweise leben viele UngarInnen im Ausland. In Deutschland kann beispielsweise nur in 5 Städten gewählt werden. Eine Möglichkeit zur Briefwahl gibt es nicht. In östlichen Nationen, beispielsweise in Russland, ist eine Briefwahl allerdings möglich. Wie schätzen Sie denn nun den Ablauf der gestrigen Wahlen ein? Sie haben es gerade eben schon angesprochen, es gab ein Referendum.
Ja gut, das Referendum ist wohl gescheitert, weil das notwendige Quorum von 50% nicht erreicht wurde. Also diejenigen, die sich daran beteiligt haben, aber das sind nach vorläufigen Zahlen, waren das ungefähr 44% der Menschen, haben dann mit über 90% dafür gestimmt, also für diese Suggestivfrage, die ihnen von der Regierung vorgelegt wurde. Vielleicht zu dem Wahlrecht, also was Sie angesprochen haben, gehört eben zu den tatsächlich unfairen Elementen im Wahlrecht. Ist jetzt nicht entscheidend gewesen für diese Wahl, aber es ist eben so, dass Angehörige der ungarischen Minderheiten wie in Rumänien, der Slowakei, auch der Ukraine, auch in Serbien, wo es ja in Summe dann, also jeweils mehrere 100.000 Ungarn gibt, und die haben in den letzten Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen und eben auch das Recht zu wählen, auch den Zugang zu Sozialleistungen, weshalb die ein ganz treuer Fidesz-Block sind. Und da unternimmt die Regierung alles nur Mögliche, um ihnen die Beteiligung an den Wahlen zu ermöglichen und zu erleichtern durch beispielsweise Briefwahl oder eben auch die Möglichkeit, einfach über die Landesgrenze zu fahren und dann eigentlich praktisch überall jeden Wahllokal da auch mitwählen zu können. Und das ist ein Block von Stimmen, auf den die Regierung bauen kann. Während emigrierte Ungarn, und da gibt es ja auch viele, die in Ländern wie Deutschland, Österreich oder anderswo leben, die müssen zu konsularischen Vertretungen gehen und können nur dort wählen. Das ist jetzt in Summe bei einem so klaren Wahlausgang dann nicht erheblich, zeigt aber, dass es eben so viele, vielleicht für sich genommen jeweils so kleinere Manipulationen oder Tricks gibt, die jetzt per se noch nicht undemokratisch sind, aber in Summe dann eben schon. Und vor allem bei einem knapperen Wahlausgang hätte es auch ein Szenario geben können, wo die Oppositionsparteien die meisten Stimmen gewinnen, aber dennoch Fidesz eine klare Mehrheit im Parlament gewinnt. Und das hat eben dann auch mit dem Zuschnitt der Wahlkreise zu tun. Und was aber, glaube ich, noch viel gewichtiger ist, und deshalb ist ein Wahlausgang in Ungarn immer nur partiell repräsentativ, ist die totale Kontrolle der Regierung über die öffentliche Meinung. Das Staatsfernsehen ist hier ein Propagandainstrument, also vielleicht sogar noch ausgeprägter als in Serbien. Und die meisten Zeitungen, die sowieso keine allzu große Verbreitung mehr genießen, aber vor allem auch so Regionalzeitungen, die ja dann noch eher gelesen werden im flachen Land, die gehören allesamt Unternehmen, die dem Ministerpräsidenten ganz eng verbunden sind. Und man muss wirklich schon gezielt suchen nach unabhängigen Medien, die es noch gibt. Aber die muss man suchen, ob im Internet oder im Print. Und wenn man das nicht tut, sondern einfach nur im Fernseher einschaltet und die Abendnachrichten hört, dann sieht man halt Viktor Orban und die tollen Sachen, die er für sein Land macht und erfährt einiges an Lügen über die Oppositionskandidaten. Und das ist halt ein wirklich strukturelles Problem, das auch von der OSZE, die ja große Wahlbeobachtermission nach Ungarn geschickt hat, auch schon im Vorfeld angesprochen wurde. Es ist einfach kein Level Playing Field, wie man so sagen würde, kein faires, gleiches Spielfeld, wo alle die gleichen Möglichkeiten haben im politischen Wahlkampf.
Also der mediale Output wird also größtenteils von Orban und der Fidesz-Partei kontrolliert. Wie funktioniert sowas in der Praxis in Ungarn?
Gutes Beispiel ist ein unabhängiges oder bis vor kurzem unabhängiges Nachrichtenportal Index.hu, also ein Internetmedium, das relativ große Verbreitung hatte und bis letztes Jahr mit zu den wichtigsten Informationsquellen, jetzt unabhängige Informationsquellen für Ungarn diente. Dann hat es einen Eigentümerwechsel gegeben, ein mit Orban verbündeter Unternehmer hat das Portal übernommen, die Chefredakteurin wurde gefeuert, die eben auch für diesen unabhängigen Kurs stand und ein Großteil der Journalisten, der Redakteure dieser Plattform haben dieses Unternehmen verlassen, dann eine eigene, neue, unabhängige Internetplattform gegründet, Internetmedium, das aber noch viel weniger Reichweite hat. Oder vor ein paar Jahren wurden die meisten Regionalzeitungen, das sind oft so kleine Lokalzeitungen, auch Gratiszeitungen, aber das lesen die Menschen vor Ort, um sich halt auch über die lokalen Nachrichten zu informieren, wurden in eine Stiftung überführt, die auch Orban nahe steht. Und mit dem Redaktion, mit der, die Idee einer unabhängigen Redaktion, und zwar ganz egal, wie die politische Orientierung des Eigentümers ist, damit ist es nicht weit her in der ungarischen Medienlandschaft. Und gut, beim Staatsfernsehen gibt es halt einfach eine relativ primitive Art der Auswahl von Nachrichten und Moderatoren und Sprechern, die sicherstellt, dass hier die Regierung ins beste und die Opposition ins schlechteste Licht gestellt wird.
In meinen Recherchen bin ich auch immer wieder darüber gestolpert, dass die Wahl jetzt im Kontext von Orbans Machtausbau und Sicherung eine Schicksalswahl ist. Da wurden immer wieder Vergleiche zu Putins Machtausbau auch gezogen. In den letzten Jahren wurde auch der Staatsapparat in Ungarn immer mehr in Richtung der Persona Orban sowie der Fidesz-Partei zugeschnitten. Was bedeutet denn dieser Wahlsieg nun für Orban?
Ja, es bedeutet eine Bestätigung seines Kurses. Also Orban verfolgte das Ziel, daraus macht ja kein Geheimnis, der illiberalen, eine illiberale Demokratie zu schaffen. Und eine illiberale Demokratie ist dann auch keine Demokratie mehr. Das passt nicht zusammen. Orban gefällt sich ja auch in einer ziemlich wüsten Rhetorik gegenüber Brüssel und der Europäischen Union, die im Grunde genommen als unterdrückendes Imperium dargestellt wird. Die wichtigsten innenpolitischen Themen in den letzten Jahren waren einerseits die Propaganda gegen Immigration und das war wohl auch erfolgreich im Sinne der politischen Meinungsmache und in den letzten Jahren fast schon obsessive Beschäftigung mit Fragen von homosexuellen Rechten. Aber auch da hat man den Eindruck, dass den Großteil der ungarischen Bevölkerung, die relativ konservativ ist und so Werthaltungen, das verändert sich halt auch oft erst relativ langsam, das auch teilt. Und neben dem, was man noch jetzt als politische Botschaft bezeichnen kann, gibt es eben einen systematischen Aufbau eines Systems, das hochgradig korrupt ist und dazu dient, gerade auch die Gelder, die von der Europäischen Union kommen, in Kreise zu lenken, die Orban nahe stehen. Also das Umfeld, auch familiäre Umfeld von Viktor Orban ist mittlerweile sehr, sehr reich geworden. Der reichste Mann Ungarns ist ein Schulfreund von Orban und war einst der Klempner, der plötzlich innerhalb kurzer Zeit ein milliardenschweres Unternehmensimperium aufbauen konnte, weil er immer wieder Staatsaufträge bekommt. Und das ist halt das Grundproblem, ein politisches System, das immer autokratischer wird. Viktor Orban, man kennt das ja auch von diesen Autokraten, wenn die sehr lange an der Macht bleiben, dann auch nur mehr von Ja-Sagern umgeben werden, dann werden sie irgendwann auch immun gegenüber der Realität. Im Übrigen Ungarn im Punkt der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren noch schwierig werden könnte, weil der Staat jetzt immer wieder auch zu große Versprechungen macht oder neue Sozialleistungen erfindet, Steuern senkt, dass irgendwann einmal jemand diese Rechnung auch bezahlen wird müssen.
Und wenn wir jetzt nun in die Zukunft blicken, was würde es denn benötigen, um dieser uneingeschränkten Macht Orbáns und der Fidesz-Partei entgegenzutreten?
Naja, Fidesz Partie passt, trifft es eigentlich ganz gut. Im Übrigen, es ist auch mehr eine Partie als eine Partei. Ich glaube, jetzt haben wir gesehen, Orban hat dreimal hintereinander Wahlen klar gewonnen. Wie gesagt, waren die Wahlen, die unter unfairen Bedingungen stattfinden, wo man aber auch Oppositionsparteien wählen kann, ohne dass man da persönlich Gefahr läuft, irgendwie ins Gefängnis gesteckt zu werden. Also wir sprechen jetzt nicht von einer Diktatur wie in Russland, obwohl vielleicht das noch in Klammern gesagt, wenn Gemeinden und Budapest hat das ja auch erlebt, es wagen, für die Opposition zu stimmen, dann erfahren sie auch die Rache der Regierung. Also Budapest hat, nachdem dort ein Oppositionskandidat Bürgermeister wurde, vor ein paar Jahren gleich einmal eine starke Reduktion der Steuern, die Budapest bekommt, oder der Steuereinnahmen seitens der Regierung erlebt. Ja, was braucht es? Also ich glaube mittlerweile einerseits, auch hier ist die europäische Politik gefördert, man hat das viel zu lange hingenommen, diesen Weg Ungarns in Richtung eines zunehmend autokratischen Systems und auch der Unterschlagung von europäischen Fördermilliarden. Da ist man ja auch schon jetzt aufgewacht, hat ja einmal Auszahlungen auch aus diesem Corona-Wiederaufbaufonds auch gesperrt, weil Ungarn seine Rechtsstaatsprobleme nicht in Ordnung bringt. Also da muss man in Zukunft viel, viel konsequenter sein. Und in Ungarn, ich denke, es wird wahrscheinlich wirklich eine schwere Wirtschaftskrise oder brauchen, um die ungarische Bevölkerung da auch aufzuwecken und sie dazu zu bringen, einmal darüber nachzudenken, ob das dauerhaft für auch ihr Land so eine gute Idee ist, sich von einer derartig korrupten, autokratischen Clique dann auch regieren zu lassen. Nur ob es zu einer solchen kommt, wissen wir nicht. Das hängt dann wieder auch mit dem ersten Faktor zusammen, nämlich den europäischen Unterstützungsgeldern für Strukturentwicklung, die Ungarn in großem Ausmaß bekommt.